Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.
Heute ist es soweit. Martin, endlich. Mein Gott, wie lange haben wir uns nicht gesehen?
Weiß nicht, ich habe mich gerade noch wiedererkannt. Du bist etwas älter geworden, aber ich glaube, wir liegen doch innerhalb der Jahresfrist, oder?
Wolltest du jetzt sagen, ich bin optisch älter geworden, oder was?
Anderes Thema.
Okay, vielen Dank, habe ich verstanden. Du warst beim letzten Podcast nicht da, weil du Zahnweh hattest.
Ja.
Das war, glaube ich, am Nürburgring, ne?
Ja, das war am Nürburgring. Das war ganz übel. Es war ein ganz wichtiges Wochenende, weil meine guten Bekannten Ralf und David Schumacher ja ihren LMP3-Einsatz hatten.
Genau, die beiden sind Rennen gefahren. Also Ralf ist mal wieder zurück ins Cockpit geklettert und mit seinem Sohn gefahren. Ja. Premiere und ich glaube, ist auch gut abgefeiert worden, ne, von den Fans.
Ja, ist mal von den Fans im Vorfeld schon gut abgefeiert worden, aber auf jeden Fall haben wir nachher noch ein bisschen gefeiert, weil an beiden Tagen war für die beiden ein sehr dominanter Sieg drin und war cool, war eine super Sache. Die Dekra hat mitgespielt als Partner, wir haben mitgemacht und ja, alle hatten Spaß, außer ich hatte dicke Backen und lag dann halt im Hotel so ein bisschen.
Ja gut, aber das klingt ja so, als wenn es eine Wiederholung geben könnte im nächsten Jahr.
Da muss ich Ralf fragen, ich weiß es nicht. Also es sollte eigentlich eine einmalige Sache sein, aber sag niemals nie. Vielleicht hat er ja nochmal Lust, ins Auto zu steigen.
Das werden wir beim nächsten Mal vielleicht auf der Essen Motor Show oder so mal klären. Aber mein lieber Martin, man hört es vielleicht im Hintergrund, hier ist es ein bisschen laut. Wir haben auch eine Premiere. Wir sind zum ersten Mal für unseren Podcast im Fahrerlager in einem Truck gelandet, der eigentlich immer hier ist. Wo sind wir?
Wir sind hier beim Stand der Bundeswehr. Ich glaube, das erste Mal, dass du überhaupt Berührungspunkte mit der Bundeswehr hast. Hier stehen vier Personen.
Moment, du meinst jetzt hier bei der DTM?
Nee, ich glaube allgemein. Hier stehen gerade vier Personen und davon ist einer nicht bei der Bundeswehr gewesen, oder?
Und das bin ich, das stimmt. Nein, ich gebe das ehrlich zu. Ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, dass ich gesundheitlich nicht so gut war, dass die mich haben wollten. Weil ich habe vorher festgestellt, ich wollte mal, das war wirklich mein Traum, ich wollte Hubschrauberpilot werden.
Du?
Ich, ja. Und dann habe ich festgestellt, das funktioniert nicht. Ich habe gedacht, nö, dann jetzt nicht. Und ja.
Du warst T5.
Ja, im zweiten Anlauf. Ich musste denen nochmal erklären, dass es wirklich nicht so gut wäre, mit mir über meinen Gesundheitszustand zu diskutieren. Und dann haben die gedacht, lass sein, okay.
Also ich war ja bei der Musterung, dachte, ja, vielleicht schramme ich ja so vorher oder wie auch immer. Aber gut, ich bin dann mit T1 rausgegangen, voll tauglich.
Den hättest du Hubschrauber fliegen können?
Ich sollte erst Panzer fahren und dann habe ich einen LKW-Führerschein gemacht. Ist auch schon bei mir ein paar Jahre her, wie man sieht. Aber es gibt halt Dinge, die vergisst du nicht. Natürlich kenne ich noch jeden Dienstgrad. Und es wird ja immer viel, sag ich mal, eingebläut. Und zum Beispiel das Thema Befehl. Weißt du, was ein Befehl ist?
Sag's mir.
Ein Befehl ist eine Anweisung zu einem bestimmten Verhalten, die ein militärischer Vorgesetzter einem Untergebenen in schriftlicher, mündlicher oder anderer Art und Weise und mit Anspruch auf Gehorsam erteilt.
Ich kann dir sagen, ich habe in dieser Zeit, wo du das gelernt hast, verschiedene technische Ausschreibungen von Rallyes oder Rennveranstaltungen gelernt.
Also Touché, du bist in dem Bereich da besser. Ich habe mich ja mittlerweile auch mehr mit Motorsport befasst, aber ja. Jeder, der mal irgendwo bei der Bundeswehr war, der wird bestätigen können, dass einige Dinge einfach man nicht vergisst. So.
Nee, gut, die Zeiten haben sich auch geändert. Also als ich da vielleicht hätte hinwollte, gegenüber heute, ich glaube, das ist wirklich ein moderner Arbeitgeber geworden, der ja auch eine Menge guter Sachen macht, die es, glaube ich, zu meiner Zeit damals nicht gab. Und darum stehen wir heute auch nicht alleine hier. Das ist mal auch eine Premiere. Wir sind heute zu viert.
Ja, wunderbar. Es freut mich auch sehr. Das ist eine gute Runde, glaube ich, hier. Und ich bin gespannt, was die beiden zu erzählen haben.
Wir machen mal den Anfang. Wer steht neben mir?
Ich bin Stabsunteroffizier Lisa Meyer. Ich bin Sportsoldatin bei der Bundeswehr. Ich bin Sprinterin, 100 und 200 Meter und habe jetzt in Paris bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille mit der 4x100 Meter Staffel gewonnen.
Moment, das lassen wir nochmal sagen. Du hast die Bronzemedaille gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, das, so geht das. So ist die Ausbildung bei der Bundeswehr. Ich finde das auch cool. Weißt du, die beiden, die holen ja das auch ein bisschen, diese Bundeswehr. Ich meine, ich bin damals noch in Tarngrau rumgerannt und nicht in Fleck, so lange ist das schon her.
Heute trägst du Tarngrau auf dem Kopf.
Ja, aber das sind halt wirklich super sympathische junge Mädels und Jungs, die halt Sport machen. Ich kenne das ja von Ralf Schumacher auch. Der war damals, glaube ich, sogar mal bei einer sowas oder so. Der konnte nicht mal ein Bett bauen. Ich weiß nicht, ihr musstet das noch. Ihr habt normale Grundausbildung auch gemacht oder wie ist das?
Wir haben keine ganz normale Grundausbildung gemacht. Wir haben eine verkürzte Grundausbildung mit anderen Spitzensportlern zusammen gemacht. Bei mir waren das damals 6 Wochen in Hannover, aber auch da natürlich eine militärische Ausbildung, auch an der Waffe, Formaldienst. Wir waren mal eine Nacht im Wald, haben einen Biwak gemacht. Also ja, auch sowas gehört bei uns Spitzensportlern mit dazu.
Aber du bist nicht alleine hier, sondern...
Genau, ich bin Feldwebel Laura Nolte. Ich bin Bobpilotin und ich bin Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin. Und genau, ich bin auch hier.
Können wir das nochmal langsam haben? Du bist was?
Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin.
Das ist eine fette Ansage. Wäre das ohne die Bundeswehr für dich möglich gewesen?
Nee, definitiv nicht. Also die Bundeswehr war für mich auch einfach die Grundfoundation, die es gebraucht hat, sage ich mal. Weil kein Sport funktioniert ohne finanzielle Mittel. Man verbringt den ganzen Tag damit zu trainieren, zur Physio zu gehen und so weiter. Nebenbei her zu arbeiten ist wirklich schwierig, wenn man das auf Top-Level ausführen möchte, und die Bundeswehr bietet einem dann eine enorme Unterstützung, und ja, sowohl finanziell als auch krankenversichert ist man ja dann über die Bundeswehr und so weiter, sind viele Faktoren. Die Bundeswehr ist da ein super Arbeitgeber und da bin ich extrem dankbar. Die sind, sage ich mal, seit Jahr 1 in meiner Karriere dabei und genau.
Wirklich sofort angefangen, also als du gesagt hast, ich muss Spitzensportler werden, dann schaue ich mal, dass ich das halt bei der Bundeswehr... Das wird man ja nicht ganz einfach, also du musst ja nicht einfach hingehen und sagen, hallo, ich kann gut, was weiß ich, Bob fahren oder Fußball spielen oder Auto fahren, nehmt mich, das machen die nicht. Wie schwierig war das für dich?
Es gibt verbandsinterne Kriterien erstmal, die man erfüllen muss, und dann wird man vom Verband vorgeschlagen, wenn man zur Bundeswehr möchte, an die Bundeswehr, und dann der Verband macht so diese Rangliste, wer zuerst Anspruch hat, und dafür braucht man natürlich auch gewisse Erfolge oder die Trainer müssen was in einem sehen. Ich bin damals, als ich angefangen hatte, hatte ich das Glück oder das Können, was auch immer, Jugendolympiasiegerin zu werden, ganz am Anfang, und dadurch, durch diesen Erfolg, bin ich dann in die Bundeswehr gekommen. Das heißt, ich war nicht von ganz Anfang an in der Bundeswehr, aber eigentlich so gesehen von Anfang an. Also es war nach einem Jahr.
Ich habe da mal eine Frage. Wie ist das? Seid ihr dann Zeitsoldatinnen, dass ihr sagt, okay, ihr müsst euch für 2 Jahre oder 4 Jahre verpflichten? Wie ist das bei euch als Sportler?
Also wir sind Soldaten auf Zeit, ja, allerdings wir sind immer nur für 1 bzw. 2 Jahre verpflichtet, weil natürlich unsere Zugehörigkeit zur Bundeswehr auch an unsere sportliche Leistung gebunden ist. Dadurch haben wir immer nur 1 oder 2 Jahresverträge. Man muss aber trotzdem an dieser Stelle auch nochmal sagen, die Bundeswehr ist da schon ein sehr dankbarer Arbeitgeber. Natürlich, Verletzungen im Sport können jederzeit passieren und die gehören auch irgendwo dazu. Und man wird dann nicht, wenn man ein Jahr verletzt ist und keine Leistung aufgrund dieser Verletzung bringt, einfach entlassen, sondern auch da erfährt man natürlich weiterhin eine gute Unterstützung.
Also du hast das schon mal ausprobiert?
Leider ja. Ich habe in meiner Karriere einige Tiefpunkte und Verletzungen hinnehmen müssen, die mich auch immer wieder daran verhindert haben, am Jahreshöhepunkt der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft beispielsweise teilzunehmen. Und wie gesagt, ich habe da immer eine super Rückendeckung von der Bundeswehr erfahren, sodass ich da wirklich sehr, sehr dankbar bin, da so einen guten Arbeitgeber an meiner Seite zu haben.
Laura hat das eben gesprochen, auch finanziell. Also das heißt ja, auch wenn du jetzt krank bist und zusehen musst, dass du dich auskurierst, du musst jetzt nicht nebenbei noch versuchen, keine Ahnung, Pizza auszufahren oder irgendwas, um Geld reinzukriegen.
Nee, genau, man hat einfach seine finanzielle Grundsicherung durch die Bundeswehr, weil natürlich in einem Jahr, wo man verletzt ist, auch Preisgelder ausbleiben, Startgelder ausbleiben, also natürlich auch diese finanzielle Einnahmequelle, die man in anderen erfolgreicheren Jahren natürlich hat, ist nicht da, und da ist es einfach unglaublich wichtig, die Bundeswehr zu haben, weil natürlich eine Miete beispielsweise, die muss immer gezahlt werden, ob ich jetzt verletzt bin oder nicht.
Gut, aber wir hoffen, dass du das jetzt nicht mehr so oft machen musst. Martin, was ja noch spannend ist, ich habe ja vorher ein bisschen mit Laura geplaudert und wir haben festgestellt, Motorsport und Bobfahren hat einiges gemeinsam.
Ja, das wäre zum Beispiel, dass man bei beiden Disziplinen oder bei beiden Fahrzeugen man Foam Cleaner braucht.
Du bist schon wieder viel zu weit. Aber ich habe erfahren, beide zum Beispiel sind weitestgehend aus Kohlefaser gebaut. Laura, du kennst es besser. Versuch's mir nochmal zu erklären.
Ja, unser Bob wird auch aus Carbon gebaut. Natürlich gibt es auch innen drin ein paar andere Materialien, die verwendet werden. Aber die Grundschale, das Grundgerüst, sag ich mal, des Bobs, ist aus Carbon.
Oder Bob fährst oder Motorsport machst, so wie wir. Es geht um die Geschwindigkeit, es geht um den Wettbewerb, es geht um die Veranstaltungsplattform. Wenn ihr unterwegs seid da.
Das weiß ich gar nicht. Ist eure Plattform, also eure Veranstaltungsplattform beim Sprint oder beim Bobfahren auch so, dass für die Fans so viel drumherum gemacht wird? Also dass die Bundeswehr sich präsentiert, dass es Europas größtes Bällebad gibt. Wie sieht's bei dir aus?
Also das, was ich hier am Hockenheimring erlebe, ist schon wirklich gigantisch. Hier ist schon wirklich viel, viel los. Aber auch wenn ich sagen muss, ja, auch bei deutschen Meisterschaften und EMs, WMs, da ist auch drumherum für die Fans viel, viel aufgebaut. Also auch die Bundeswehr beispielsweise hat bei jedem deutschen Meisterschaft schaffen einen Stand, wo es Autogrammstunden gibt mit den Spitzensportlern für die Fans. Also im kleinen Kreis kennen wir dieses Rundum-Paket für die Fans auch.
Laura?
Bei uns ist es ähnlich. Also gerade bei den großen Wettkämpfen, bei den Weltmeisterschaften zum Beispiel, hatten wir dieses Jahr erst in Winterberg sogar in Deutschland. Und da war natürlich auch Bundeswehr hat entstanden. Die Sporthilfe war zum Beispiel noch da und ganz viele andere. Da wird auch so ein kleines Rahmenprogramm geboten drumherum. Aber na klar, so riesig wie hier ist es dann wahrscheinlich nicht. Das ist dann bei uns das Größte, was es gibt, ist ja dann, sind ja dann die Olympischen Spiele, sag ich mal.
Da gab es kein Bällebad.
Da gab es kein Bällebad, nee, aber bei den Jugendolympischen Spielen damals, da gab es so eine Schnitzelgrube, das weiß ich noch, ja. Genau.
Was könnte die DTM aus eurer Sportart lernen für die Fans?
Wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was könnte die DTM von der Leichtathletik und den Events lernen? Ich glaube, generell geht es ja gerade im deutschen Sport darum, wie wirst du für die Fans attraktiv, wie kannst du vielleicht neben dem eigentlichen Hauptwettkampf, in dem Fall das Autorennen oder bei uns der Sprintwettkampf, noch eine Show für die Zuschauer bieten. Also kann man noch mehr mit Musik-Acts zum Beispiel arbeiten oder so. Also dass man, glaube ich, so einen Event-Charakter schafft, auf eine bestimmte Zeit komprimiert, viel Action für die Zuschauer, dass man in kürzester Zeit maximal viel erlebt.
Macht ihr das? Also gibt es Musik-Events?
Ich würde sagen, die Leichtathletik ist da gerade auch so ein bisschen im Wandel und sie formiert sich. Und es kommt jetzt immer mehr dazu, dass es kürzere Meetings gibt, die nicht mehr über 6-7 Stunden dauern, nur noch komprimiert auf 2 Stunden, dass du eben genau diesen Eventcharakter schaffst. Also das ist im Kommen, es ist im Werden, aber es dauert noch, bis es final wirklich so ist, dass es für alle ein richtig cooles Ding ist.
Laura, das Bob-Event.
Ja, ich sehe es genauso wie Lisa. Also man muss schauen, dass man drumherum attraktives Programm für die Zuschauer auch macht, weil, naja, in der Kälte stehen 2 Stunden gibt auch attraktiveres oder 3 Stunden. Da muss man natürlich was bieten. Die machen das an einigen Bahnen auch schon ganz gut. Dann gibt es immer, zum Beispiel in Winterberg gibt es eine Kurve in Kreisel, dann ist da ein DJ im Kreisel, oben am Start haben wir einen DJ. Dann sind natürlich ein paar Essensstände, ein paar Bierzelte oder so, Glühweinstände. Sowas, aber man kann da noch mehr machen. Auch das ist gerade auch vielleicht für Kinder, es ist ja auch oft so ein ausschlaggebender Faktor, wenn die Eltern sich vielleicht interessieren und dann wird den Kindern aber vielleicht langweilig oder so, dass man da noch mehr macht. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, weil ansonsten ziehen doch oft manche vielleicht eher die Couch gemütlich vorm Fernseher vor und das sollte es nicht sein, weil Sport live immer noch mal anders begeistert und was ganz anderes ist, das habe ich jetzt auch hier erst noch mal erleben dürfen. Ich war vorher noch nie beim DTM-Rennen und es war sehr cool.
Ich habe noch mal eine Frage, wie ist das denn zum Beispiel mit persönlichen Sponsoren? Läuft das über eine Art Management? Macht ihr das selber? Geht das zentral über die Bundeswehr oder geben die Partner, Sponsoren irgendwie frei?
Also erstmal ist die Sponsorensuche unabhängig von der Bundeswehr. Wir müssen sie aber angeben schon. Also dass es jetzt keine sind, die vielleicht Werte der Bundeswehr verletzen, sag ich mal. Aber die Sponsorensuche läuft unabhängig davon und da ist es auch, denke ich, relativ individuell. Manche suchen sich ihre Sponsoren komplett alleine. Manche machen das über eine Managementfirma oder Agentur. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Aber man muss da auf jeden Fall schauen, dass man was macht, weil Sport kostet auch was. Und bei uns im Bobfahren zum Beispiel, wir sind ja auch eine materiallastige Sportart, da haben wir auch einige Kosten und da reicht dann auch das normale Gehalt von der Bundeswehr leider auch nicht für aus. Ich glaube, da machen wir alle was.
Lisa, was ist bei dir?
Ja, relativ ähnlich. Also bei uns auch entweder Eigeninitiative von jedem Sportler selber, wobei der Normalfall wahrscheinlich schon ist, dass man Management an seiner Seite hat, die sich so ein bisschen um die Vermarktung, um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Da zählen natürlich Sponsoring-Verträge zu, aber wahrscheinlich auch einfach Presseanfragen von Fernsehen, Radio und so weiter, was darüber so ein bisschen zentral geleitet wird. Die Vereine machen teilweise auch noch was, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Genau, und so findet da, glaube ich, jeder so ein bisschen sein eigenes Puzzle, was sich dann zusammensetzt.
Aber ihr dürft alles an Sponsoren mitbringen? Also ich sage jetzt auch wirklich mal Alkohol und Tabak?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Laura.
Also ich weiß, bei uns war das dann so, dass wir, ich glaube, das ist aber ich weiß nicht, ob es vom Verband vorgegeben war, aber zum Beispiel, ich hatte auch mal Veltins als Sponsor, aber da war es wichtig, dass ich Veltins alkoholfrei dann bewerbe, genau. Ja.
Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen selbstredend. Also ich suche mir ja auch nur einen Sponsor, hinter dem ich voll und ganz stehe und die Produkte gut finde, die Firma gut finde, die Menschen gut finde. Deswegen glaube ich, würde ich als Spitzensportlerin jetzt vielleicht von einer Tabakfirma erstmal Abstand nehmen, einfach weil ich die Produkte und das Ganze gar nicht so selber nutze und verkörper.
Glühwein?
Gibt's ja auch antialkoholisch.
Martin, warum hast du gefragt?
Es interessiert mich halt. Ich kenne mich halt in meinem Bereich, in unserem Motorsportbereich aus, aber Wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, dass wir hier ins Gespräch gehen, dann frage ich da auch natürlich. Du bist ja nicht der Einzige, der hier Fragen stellen darf.
Aber ich frage mich gerade, ob du vielleicht in deinem Programm Artikel hast, die für so einen Bob wirklich sinnvoll wären. Also du hast ja eben über den Foam Cleaner geredet, also mein Lieblingsprodukt, dieser Scheibenreiniger, ja, mit dem ich alles sauber mache. Pass auf, muss ich dir eben erzählen. Ja. Wir waren eben noch bei Dörr, haben uns die Autos vor dem Rausrollen angeguckt und ich habe auch geprüft, ja, sie haben das Fahrzeug wirklich vorher noch mit dem Foam Cleaner sauber gemacht und Aussage, das ist das geilste Zeug, was man auf jeden Fall braucht, neben Kabelbinder und Gaffertape.
Weiß keiner besser als du.
Das stimmt.
Das ist einfach so. Aber ja, wie schon gesagt, das sind natürlich, wenn es dann nur Carbonfaser ist zum Beispiel, kann man natürlich auch ein Bob-Fahrzeug mit dem Reiniger versorgen. Oder ich sag mal, was ist mit den Kufen? Die müssen ja irgendwie, werden die eingefettet? Oder
Laura?
Genau, zuerst schleifen wir die mit Schleifpapier, um auch Kratzer, die in der Bahn entstanden sind, rauszuschleifen. Wir haben einen Einheitsstahl, die Kufen sind aus dem Einheitsstahl. Dann schleifen wir die und dann polieren wir die danach noch. Mit Diamantpaste und Öl werden die dann poliert.
Öl?
Oder Fett oder was weiß ich. Aber genau.
Hast du was für solche Zwecke sinnvoll wäre?
Ich weiß nicht, ob man jetzt zum Beispiel so ein graffitiertes LKW-Fett nehmen könnte, das vielleicht noch ein bisschen, sogar noch ein bisschen was runterschleift, aber ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es da auch solche Spezialprodukte wie in allen Sportarten, ob es jetzt vielleicht Reiten ist. Ich würde auch die Hufen eines Pferdes nicht mit unserem Fett einstreichen.
Vom Cleaner.
Es gibt sicherlich auch Bereiche, da funktioniert auch selbst unser Foam Cleaner nicht so sehr.
Wäre das mal ein Versuch wert, neue Fette auszuprobieren?
Ja, natürlich. Also es gibt ja auch ganz verschiedene. Es gibt, manche polieren sogar einfach nur mit Diamantpaste und WD-40, also das ganz klassische. Genau. Und dann gibt es aber natürlich auch ganz spezielle Öle. Da ist es eine Wissenschaft wirklich für sich. Manche polieren mit ölbasierten Zeug, manche mit wasserbasierten Zeug. Ja, man kann da immer noch was ausprobieren.
Naja, ich sehe euch. Ihr steht hinterher zusammen und guckt, was mit Öl geht.
Du siehst ja was. Die Verbindung, du hast ja vorhin über die Verbindung gesprochen zwischen Sportarten und in euren Bereichen geht es genauso um Perfektion wie bei uns. Du willst ja, um der Beste zu sein, um die Besten zu sein, musst du immer das beste Material haben. Ich kann mich daran erinnern, meine Schwester hat Tischtennis gespielt, die riss dann nach jedem Spiel irgendwie den Belag runter und klebte da einen neuen drauf. Für mich Verschwendung, aber die war auch sehr erfolgreich. Und bei dir ist das auch sehr, sehr technisch mit deinem Fahrzeug. Du hast da sicherlich auch, keine Ahnung, Schuhe, irgendwie was.
Fette für Schuhe?
Fette für Schuhe nicht, aber genauso wie ihr Autos und den Bob habt, haben wir so ein bisschen unsere Spikes als unser Rennmobil. Und auch da hat sich in den letzten Jahren einfach von der Wissenschaft her super viel getan. Und sie haben sich super, super weiterentwickelt. Wir arbeiten jetzt auch mit Luftpolstern. In vielen Spikes sind auch Carbon verarbeitet. Also auch da wieder eine Gemeinsamkeit. Da merkt man auch, das ist eine Wissenschaft für sich, wo einfach versucht wird, mit dem Schuhwerk noch die letzten 0,2, 3, 4% in der menschlichen Leistung rauszuholen.
Und es wäre, ich meine, du redest ja jetzt mit einem Motorsportchef, der ja eher sonst technisch ist, der ist am Auto. Nur wenn wir jetzt einen Rennfahrer hier hätten, wir hatten das Thema gestern noch bei Schnitzelalm in der Box, dann geht es wirklich darum, auch um Rennoveralls. Da gibt es ja verschiedene Hersteller, verschiedene Anbieter und die müssen ja sitzen. Du darfst, wenn du im Auto sitzt, dann darf der nirgends kneifen. Das ist eine Stunde Rennfahren und einen doofen Overall kann ziemlich doof sein.
Oh ja.
Bei den Handschuhen, du weißt, die Nähte sind außen, dass da nichts drückt. Und so ähnlich ist das halt bei eurem Werkzeug, bei eurer Bekleidung. Also wenn du jetzt hier ein Sportler, Rennfahrer stehen würdest, dann wäre es ja noch mal mehr gemeinsamer, weil es halt... Er arbeitet dann körperlich im Sport, die beiden tun es. Da gäbe es noch mehr Schnittstellen, bestimmt.
Ja, wir haben es auch geklärt. Der Sitz für einen Rennfahrer in so einem, ich weiß gar nicht, so eine Masse, wo die sich reinsetzen, wo wirklich der Abdruck des Körpers drin ist, der ist also wirklich...
Ja, genau.
So. Das gibt es beim Bob auch, habe ich erfahren.
Genau, also wir können es auch quasi die Sitzlehne, die wir haben, anfertigen lassen. Und auch da arbeiten wir damit, dass wir... Ja, auch vielleicht vor uns noch ein bisschen was an Schaumstoff oder so machen, dass wir nicht nach vorne rutschen, dass wir einfach einen festen Sitz haben. Und genau, ansonsten auch, wie auch gerade schon angesprochen, die Handschuhe, die sind auch ganz essentiell bei uns, dass sie auch so dünn wie möglich sind. Aber wir fahren ja auch mit Handschuhen. Dann der Helm, der Rennanzug, das muss schon alles passen und auch aerodynamisch sein.
Aber es gibt einen eklatanten Unterschied. Rennfahrer versuchen immer, so leicht wie möglich zu sein. Ich habe gestern mit Clemens Schmid geredet. Der hat mir erzählt, dass er sehr gerne österreichische Süßspeisen mag Unter anderem ist die Sachertorte ganz weit oben, aber er darf halt nicht, weil sonst zu dick wird. Laura, wie schaut's denn aus, ha?
Genau, wir hatten es ja vorhin schon, dass die Rennfahrer haben ja ein Minimalgewicht, hattest du ja erzählt, genau. Und bei uns gibt es ja ein Maximalgewicht, was wir nicht überschreiten dürfen, weil bei uns ist man prinzipiell desto schwerer, desto schneller, weil es ja bergab geht. Und deswegen gibt es ein Maximalgewicht. Der Bob muss mindestens, der Zweierbob jetzt 170 Kilo wiegen. Und wir mit den Menschen drin dürfen maximal dann 330 wiegen. Das heißt, ja, man muss da halt auch schon schauen, dass man da nicht drüber kommt, dass das im Team passt, genau.
Aber du dürftest Sachertorte mal vor so einem Wettkampf ruhig machen.
Naja, es muss halt passen. Wenn wir zu schwer sind, werden wir disqualifiziert.
Lisa, Sachertorte?
Da ist schon mal ein Stückchen drin. Ich würde sagen, da ist die Leichtathletik, gerade der Sprint, relativ dankbar. Natürlich, wir müssen uns auch auf unser Gewicht achten. Aber wir haben da jetzt nicht so strenge Vorgaben durch ein Wettkampfreglement, dass wir ein Minimal- oder ein Maximalgewicht brauchen, dass wir da relativ frei sind und jeder das, was am besten zu ihm passt, haben darf.
Was ist bei dir denn besser? Leichter und schneller oder schwerer und schneller, also durch mehr Kraft?
Ja, also ich würde schon sagen, gerade wenn man auch so ein bisschen Richtung 200 Meter geht, was ich auch tue, dann ist natürlich leichter auch besser. Nichtsdestotrotz, wir haben ja auch einen super hohen Trainingsumfang und ich glaube, da muss auch Substanz da sein, damit der Körper diese Belastung überhaupt verträgt. Also von daher bin ich da auch der Meinung, zu wenig ist auch nicht gut.
Okay, lass uns mal über Belastung reden. Du hast hier am Hockenheimring eine Belastung erfahren, in Anführungsstrichen. Ich weiß, Laura wollte das auch gerne machen, aber es klappte leider nur einmal. Du durftest eine Renntaxifahrt mitmachen. Erzähl mal.
Ja, das war mega. Ich habe mich super über dieses Angebot gefreut. Wie gesagt, ich bin auch zum ersten Mal heute wirklich bei einem DTM-Rennen gewesen auf so einer Rennstrecke, obwohl ich Motorsport sehr mag, auch Formel 1 immer im Fernsehen gucke und verfolge. Und dann jetzt selber heute mal in so einem Auto zu sitzen, das war schon eine Wahnsinnserfahrung, wie man da wirklich losbeschleunigt und in den Sitz zurückgedrückt wird und dann mit Vollkaracho 250, ich weiß nicht, was am Tacho stand, auf die Kurve zubrettert, wo ich einmal kurz ein Gebet gesprochen habe und wusste, okay, das war's. Und
du hast mitgebremst.
Ja, wir dann eine Vollbremsung machen und einfach rum und weiter geht's. Also Wahnsinnserfahrung. Ich meine, ich kenne vom Sprint Geschwindigkeit, aber diese Art von Geschwindigkeit ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level.
Okay, wir haben gerade gehört, 250 km/h. Schafft das ein Bob auch?
Nee, dafür bräuchten wir, glaube ich, einen Motor. Aber der Geschwindigkeitsrekord liegt tatsächlich von Francesco Friedrich im Viererbob bei 157,06, also schon auch sehr schnell in Whistler. Mein Maximum, was ich gefahren bin, ist auch an die 150
km/h. 150 km/h. Aber bei dir muss man auch sagen, du fährst ja nicht nur geradeaus bergab, sondern da sind ja verdammt viele Kurven und verdammt steile Kurven.
Richtig, genau. Also wir haben auf jeder Bahn zwischen 14 und 18 Kurven, würde ich jetzt mal sagen. Jede Bahn ist um die 1,5 Kilometer lang, plus minus immer. Und wir fahren eine Minute, mehr oder weniger, manchmal nur 50 Sekunden. Also es geht schon ziemlich schnell und die Kurven sind sehr steil, wenn man sich das mal in echt anguckt. Wir fahren da auch nicht auf dem Boden rum, sondern wir fahren ja wirklich an der Wand, haben auch G-Kräfte wie auch im Motorsport. 4 bis 6 G ungefähr. Ja, also je nach Kurve, 6 G ist ja wirklich das Maximum.
Respekt, also wirklich Respekt. Ich weiß ja, ich habe ab und zu mal das sehr zweifelhafte Vergnügen, mal mitgenommen zu werden im Rennwagen. Und die Jungs und Mädels meinen sich dann immer besonders anstrengen zu müssen, wenn ich daneben sitze. Mittlerweile nehme ich da auch Abstand von. Und ich glaube, ich vergleiche das, was du jetzt beschreibst oder was du jetzt beschrieben hast. Ich glaube, du bist dann auf die Spitzkehre dann zugefahren und dann zack, geht's ja voll in die Eisen. Das Gute hier ist, du hast dann noch Reifen und Kies, aber ich sag dir, fahr mal mit dem Rallye-Fahrer mit und du kreist dann um Bäume drum zu oder so. Oh, das ist nochmal was anderes. Also allerhöchsten Respekt, wenn ihr da solche G-Kräfte habt. Jeder Motorsportler weiß, was das heißt. Also echt.
Ich wollte gerade sagen, 4 bis 6 G im Rennauto ist, glaube ich, auch nicht so häufig, ne?
Das ist schon extrem. Also dann willst du nicht mehr übers Essen reden.
Dann doch nicht vorher in die Hospitality und sich den Bauch vollhauen. Also ich höre gerade 4 bis 6, du wärst qualifiziert für die nächste Taxifahrt?
Gerne, warum auch nicht?
Wir reden darüber. Das
sollte kein Problem sein. Zur Not kann sie sich bei mir melden, dann kümmere ich mich dann darum.
Ja, aber nicht mit 4 bis 6 G.
Nein, das machen wir nicht.
Ich glaube, wir werden das mal gucken. 2025 ist das nächste DTM-Rennen, ja, in Oschersleben. Vielleicht hast du Lust, mal vorbeizuschauen.
Gerne, wenn es zeitlich reinpasst, würde ich mich natürlich sehr freuen. Also ich fand die Erfahrung heute richtig cool. Wie gesagt, das hat mir total Spaß gemacht und ich würde es gerne mal wieder anschauen und dann natürlich auch gerne mitfahren.
Lisa, andere Rennstrecke, anderer Eindruck?
Auf jeden Fall, man nimmt mit, was man kriegen kann. Ne? Also es war heute schon ein eindrücklicher Tag, der hat wirklich total Spaß gemacht hier. so auch wirklich mal ein bisschen so ins Detail reinzugehen und wirklich Sidefacts zu bekommen, die man so als Zuschauer ja vom Fernsehen gar nicht bekommt. Von daher auf jeden Fall, wenn ich so eine Chance nochmal bekommen würde, egal ob jetzt hier am Hockenheimring oder woanders, jederzeit gerne wieder.
Also ich höre, ihr seid seit heute zwei weitere DTM-Fans.
Auf jeden Fall, so sieht's aus.
Martin, dann unser Ziel haben wir erreicht, viele Leute für den DTM begeistert.
Ja, genau.
Mirko Bortolotti, müssen wir auch noch ansprechen, über den müssen wir ja.
Den jungen Ängstler, ne? Heute Laufsieg.
Ja.
Und wir haben einen neuen Meister, Mirko Bortolotti.
Hast du mitgerechnet? Ehrlich?
Ja, schon. Also ich habe jetzt vor dem Qualifying, heute war ich mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich bin mit der Erwartung hier nach Hockenheim gekommen, sagen wir mal so. Ja, genau.
Ich auch, weil ich habe letztes Jahr mit ihm gesprochen, da war er ja Zweiter und habe gesagt, du müsstest dann nächstes Jahr mal wiederkommen, da oben ist noch ein Platz frei, der müsste noch besetzt werden. Er hat gesagt, jo, machen wir mal.
Nee, freut mich. Also wieder eine Marke, die jetzt die Meisterschaft geschafft hat über den Fahrer und ein neuer Fahrer. Es ist super. Also sowieso, die Serie ist funktioniert gut. Ich freue mich selten, wenn ich im Stau stehe, aber wenn ich von Schwetzing, wo ich ja immer nachte, wie du weißt, bis hierhin eine Stunde brauche, dann ist das ein gutes Zeichen, dass die Bude hier gerappelt voll wird. Und genauso ist es gewesen. Die Stände sind voll, alle. Und seitdem du über das Essen gesprochen hast, vernehme ich bei dir auch so ein leichtes Grummeln in der Gegend. Vielleicht sollten wir nachher mal beim Donutstand da hinten vorbeigucken.
Das machen wir. Vorher wollen wir noch mal über eins reden. Wir sind irgendwie in eine US-Morning-Show gekommen. Ich kann mal einen kurzen Ausschnitt von spielen. Und seitdem hast du eigentlich für mich immer einen neuen Spitznamen, The Oil Man.
And today, we're diving into that world, but German style.
Oh, you mean with Einführungsrunde der Motorsport Podcast?
You got it. It's got German motorsport fans buzzing, and we're going to break down why.
This isn't just about who clopped the fastest lap in the DTM, though.
Nope. Think more like the whole picture, right? Personalities, the business side.
Even some pretty big debates about where racing is headed in Germany.
First thing that struck me, one of the hosts, Thorsten, dude's got an international racing license.
No kidding. Over 30 years in radio, too, so he knows how to tell a story.
Like you said, behind the scenes, this isn't some commentator who's just reading stats.
And then you've got Martin, his co-host. He's the motorsport director for Ravenol.
Oh, so they're going to be talking about oil all day.
No, not even close. See, that's where it gets really interesting.
How so?
Having that job, Martin's got this, like, panoramic view of the sport, you know, where the big manufacturers are putting their money, the pressure's on drivers.
Makes sense. Got to be plugged in if you're the oil guy. But you're saying it's bigger than that.
Way bigger. He understands the whole ecosystem. And they aren't afraid to call people out either.
Yeah, I noticed the word critical popped up a few times in the notes we have.
Exactly.
Wir sind mit unserem Podcast in einer US-News-Show aufgetaucht und die haben sich über unseren Podcast unterhalten und Martin hat da den Spitznamen The Oil Man gekriegt und das fand ich eigentlich sehr sympathisch.
Ja, das war sehr nett und aber ich rede ja nicht die ganze Zeit über Öl, wie dann auch da zu vernehmen war, sondern über die motorsportlichen Hintergründe, Fahrradtechnik und so weiter.
Wir sagen es, du bist ein Experte.
Ich bin der Host, hast du ja gesagt. Ich bin der Co-Host.
Ich bin der Host. Ja, klar.
Genau.
Ja, das stimmt ja auch. Ich kann ja nichts anderes.
Du kannst ja nicht. Da reden wir mal ein separates Thema. Nein, alles gut. Ich fand's schön, ja.
Ja, gut. Dann lassen wir es doch hier. Und du wolltest jetzt irgendwas mit Essen machen?
Ja, genau. Ich habe gestern Abend noch eine Einladung gekriegt. Wenn ich heute hier bin, soll ich da noch mal bei der Donutbude vorbeikommen.
Da gehen wir jetzt hin. Moment. Martin isst schon. Wir sind jetzt hier an einer rosanen Donutbude angekommen, wo du gesagt hast, hier sollen wir an der langen Schlange vorbeigehen. Und dann hast du schon mal so eine Tüte Donuts geschnappt und du kaust schon mal fröhlich.
Ich habe die nicht geschnappt. Ich habe sie netterweise geschenkt bekommen. Und jetzt genieße ich diese leckeren Donuts mit Zucker drauf zum Beispiel. Genau. Ich habe lange keine Donuts gegessen, deshalb ist ich bin dazu eingeladen worden, gestern Abend.
Ach!
Genau, und ich hatte gestern wirklich sehr viel Glück. Ich habe heute schon ein bisschen Pulled Burger probieren dürfen und jetzt zum Nachtisch gibt es dann noch ein paar Donuts.
Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen? Du hast gesagt, du bist gestern eingeladen worden. Bist du hier irgendwie noch des Nächtens übers Gelände geschlürt?
Lass dir mal erklären, ich esse jetzt noch einen Donut.
Okay.
Ich heiße Susan, bin angestellt nebenher im Event-Service vom Danny und arbeite hier im Mini-Donut-Anhänger vor der DTM-Haupttribüne und habe gestern Martin kennengelernt. Wir wurden netterweise eingeladen auf die...
Ach, du wurdest auch eingeladen?
Ja, wir wurden eingeladen auf die Veranstaltung von der DEKRA gestern Abend und waren nett am Tisch gesessen. Und ich habe ihm gesagt, dass ich heute hier draußen stehe und Donuts mache und gesagt, er soll doch mal vorbeikommen, wenn er Lust hat, was Süßes zu essen.
Ja, und das lässt er sich nicht zweimal sagen.
Mein Freund Ronny ist ein ganz toller Typ und arbeitet hier nämlich am Hockenheimring. Ist alles ein Netzwerk, ein herrliches Netzwerk.
Genau. Ja, und nur deshalb hast du jetzt die Donuts in der Hand.
Ja, genau. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir hatten gestern einen schönen Abend gemeinsam auf Einladung von Martin und jetzt darf er sich einladen lassen auf leckere Donuts.
Ja. Ja, du siehst ja, der spachtelt hier schon ordentlich weg, ne?
Ja.
Aber ich habe eben gesagt, die Schlange ist so lang, an der wir wirklich vorbeigeschlichen sind. Also das Rennen ist schon lange zu Ende. Hier stehen aber noch, ja, ich schätze mal 30, 40, 50 Leute.
Ja, es ging den ganzen Tag heute so. Also wir haben um 8.30 Uhr statt um 9 Uhr morgens schon die Klappe aufgemacht und seitdem läuft unsere Fritteuse für die Donuts in Hochtouren am laufenden Band. Mhm. Wir hatten keine einzige Pause und die Schlange hat sich zum Hauptrennen mal kurz etwas gelöst. Und
da war dann so dieses übliche, wir gehen mal schnell aufs Klo und so?
Genau, wir hatten ganz kurz mal Pause, haben vorbereitet und wieder quasi ja, ein bisschen Vorrat angeschafft, kurz ein bisschen sauber gemacht und dann war die Schlange auch schon wieder da.
Wenn jetzt nach Rennende immer noch so viele Leute dastehen, wie lange macht ihr jetzt noch Donuts?
Wir werden so lange machen, bis wir entweder leer gehen mit dem Teig oder irgendwann die Menschen halt einfach nicht mehr
satt sind.
Ja, genau. Aber wir werden auf jeden Fall bis 18, 18.30 offen haben.
So, jetzt seid ihr das erste Mal hier bei der DTM hinter der Haupttribüne. Die Saison ist rum. Jetzt frage ich mal andersrum. Kommt ihr nochmal zur DTM oder kommt ihr nochmal nächstes Jahr vielleicht zum Finale?
Definitiv. Wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hier stehen. Erstens ist es ein nettes Publikum. Die Leute sind alle super drauf. Trotz, naja, heute auch ein bisschen Fieselregen. Und es ist einfach schön, man kommt in nette Gespräche. Man lernt tolle Leute kennen, wie ein Martin. Aber auch so immer mal wieder nette Gespräche zwischendurch. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier zu stehen.
Also 2025 sehen wir uns hier?
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne.
Ich würde noch interessieren. Oh, du hast Mund leer.
Ja, und ich habe eine Frage. Ich stelle mal wieder eine Frage. Wie viel Liter Teig habt ihr heute verarbeitet? Weißt du das ungefähr?
Ungefähr 30 Kilo Teig.
Ungefähr 30 Kilo Teig?
Ja.
Wie viel habt ihr noch?
Wir haben noch 200 bis 300 Portionen und dann sind wir leer.
Wollen wir mal durchzählen? Ich glaube, das hält nicht mehr lange, oder?
Ja, es könnte sich gerade ausgehen, glaube ich. Also... Weiß ich nicht. Aber dann ist ja, dann habt ihr auch euren Feierabend verdient. Dann ist ja auch alles gut. Also, das ist wirklich auch ein schöner Snack zwischendurch. Das ist ja, es gibt ja so viele.
Guck mal, der hat die ganze Tüte schon weg.
Nee, ich komme, ich habe jetzt zwei, drei gegessen. Den Rest kriegst du mit nach Hause für die lange Heimfahrt. Und, ja, also toll. Und ich finde es auch wichtig. Wir hatten das Thema gestern Abend auch in der Hospitality, dass den Zuschauern was geboten wird. Weißt du, so Typen wie du oder ich, wir laufen mit unseren Plastikkarten überall rum und hier und da mal ein Cola trinken. Die Zuschauer dürfen sich hier an den Verkaufsständen was gönnen. Und ich finde das gut, dass das hier wirklich zu guten Preisen passiert. Ich hab ja geschaut, was diese Donuts kosten. Und ja, kann wirklich allen nur empfehlen, das nächste Mal hier an den Donutsstand zu kommen, um... das mal auszuprobieren. Das geht auch immer noch, wenn man denkt, okay, ich habe jetzt vielleicht mal eine Bratwurst oder so gegessen oder hatte meine Nudeln oder wie auch immer. Super, super Nachtisch. Ist in einer Tüte verpackt, kann man auch schön mit oben auf die Tribüne nehmen zum Rennen. Also Kino, Popcorn und hier Rennstrecke, Donuts, so soll es sein. Deshalb.
Und soll ich jetzt mal sagen, wo man das nicht mit hinnehmen darf? Das haben wir eben gelernt. Wenn Lisa im Auto nochmal eine Renntaxifahrt macht, dann solltest du ihr nicht eine Tüte mit Donuts mitgeben, weil das geht sich nicht gut aus.
Naja, es ist so, die Tüte sollte dann vielleicht leer sein, damit sie dann zweckentfremdet werden kann. Dann ist so eine Tüte vielleicht auch gar nicht schlecht.
Diesen Rest, den du übergelassen hast, der ist jetzt für mich. Dann gib jetzt her und damit ist jetzt für heute Schluss. Jetzt Martin, ich muss essen. Ja, Wiedersehen.
Mach's gut, guten Hunger. Tschüss.
Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.